Was ist deine Berufung? Die eigene Berufung finden ist ein großes Lebensthema, auch für mich. Ich bin Friedemann Kuttler, bin Pfarrer in Großbottwar, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und ich bin Vorsitzender der Christusbewegung Lebendige Gemeinde, die hier zusammen mit CFI und Hilfe für Brüder die Jumiko veranstaltet und organisiert. Für mich ist mein Beruf auch meine Berufung. Ich habe zuerst als Rechtsanwalt gearbeitet und habe gemerkt, das ist nicht meine Berufung, das ist einfach nur ein Job. Es war mir irgendwie zu wenig. Es hat mir irgendwas gefehlt. Und ich habe dann erlebt, wie Gott mich in meine richtige Berufung hineingeführt hat. Und es war mit das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, dass ich den Entschluss fassen durfte und konnte, dass ich Pfarrer werde. Und da habe ich erlebt, ja, das ist meine Berufung, das ist genau mein Ding. Das will ich machen. Und ich mache genau das, was ich immer schon machen wollte. Auch wenn ich es zu meiner Zeit als Anwalt noch gar nicht gewusst habe, dass ich eigentlich Pfarrer werden wollte. Was ist deine Berufung? Viele christliche Ratgeber sind voll mit Tipps, wie man die eigene Berufung findet. Und es ist gar nicht so einfach, die eigene Berufung zu finden. Lebst du deine Berufung? Ich möchte eine Geschichte erzählen. Als der britische Landarzt Harold Carr im Jahr 2007 im Alter von gesegneten 89 Jahren verstarb, dann war das für seine Neffen und Nichten zunächst ein harter Schlag. Und dann erfuhren sie, dass der Doktor aus Newcastle ausgerechnet sie als Erben eingesetzt hatte. Und nachdem so die erste Trauer überwunden war, haben sich aufgemacht, mal das Haus zu durchforsten. Sie haben alle persönlichen Hinterlassenschaften angeschaut, geschaut, was ist eigentlich alles da. Aber das, was sie in des Onkels Schuppen fanden, übertraf alle Erwartungen. Es war ein verstaubtes Auto, von dem kein Familienmitglied etwas wusste. Es war ein über 70 Jahre alter Bugatti Atalante 57S. Onkel Carr hatte die Karre, aus welchen Gründen auch immer, 1960 eingemottet und sie bis zu seinem Tod nicht mehr ausgepackt. Ich möchte uns jetzt nicht als Oldtimer vergleichen oder mit Oldtimer gleichsetzen, aber ist es die Berufung eines Autos, in der Garage zu stehen? Eines Autos, das so viele PS unter der Haube hat? Warum haben wir überhaupt ein Auto? Ja, eigentlich, dass es uns von A nach B bringt. Menschen fahren Autos, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Der Zweck eines Autos ist, Menschen zu transportieren, aber erst einmal nicht in der Garage zu stehen. Mit unserer Berufung ist es ganz ähnlich. In Berufung steckt das Wort Rufen. Und tatsächlich hat es was mit Rufen zu tun. Denn wer berufen wird, der wird von Gott angesprochen. Oder auch angerufen, beziehungsweise berufen. Im Grunde geht es um eine göttliche Erwählung. Gott schaut sich Menschen aus und erwählt Menschen. Und wenn Gott beruft, dann ist er der Aktive und wir die, die hören. Wozu beruft dich Gott? Hast du eine besondere Befähigung, die du als Auftrag Gottes empfindest? Wir suchen nach unserer Berufung, weil wir auch nach dem Sinn fragen, dessen, was wir tun. Vielleicht fragst du dich auch, wozu kann ich auf dieser Welt beitragen? Wie kann ich was verändern? Für mich ist irgendwie wichtig, dass ich meinem Leben eine gewisse Relevanz gebe. Es soll nicht belanglos sein, was ich mache. So einfach vor sich hinleben genügt mir nicht. Und darum geht es darum, nicht etwas zu tun, sondern in dem, was ich tue, auch meine Erfüllung zu finden. Und vielleicht fühlst du dich wie dieser Bugatti 57S Atalante, der all seine PS auf die Straße bringen will, den man in der Garage vergessen hat. Voll ausgebremst. So wie bei mir. Ich habe als Anwalt gearbeitet und gemerkt, dass ich darin keine Erfüllung finde. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, bis mein Arbeitstag vorbei war und ich wieder Jugendarbeit machen konnte. Mich gefreut über meine Freizeiten, die ich machen konnte. Aber Anwalt sein, das war irgendwie nur Job. Streiten, andere verklagen. Und dadurch hat sich ja nichts geändert. Kein Streit wurde jemals beigelegt, sondern es ging eigentlich immer weiter, nur auf einer anderen Ebene. Ich fühlte mich so wie dieses Auto in der Garage eingesperrt. Ich habe irgendwie gemerkt, in mir steckt noch viel mehr als das, was ich als Anwalt tun kann. Aber ich bin in dieser Garage eingesperrt. Und erst, wenn ich dann abends wieder daheim war, Jugendarbeit machen konnte oder Schülerfreizeiten, dann habe ich mich wirklich gefühlt wie dieser Bugatti, der all seine PS auf die Straße bringen kann, der so richtig seine Berufung, seine Erfüllung findet und zeigt, was in ihm steckt. Was ist deine Berufung? Ich lese uns aus 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat, durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Botschafter für Jesus sein. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vertrauensbeweis an uns, dass wir die Botschaft von Jesus Christus weitergeben dürfen. Jesus hat dich, hat mich als Botschafter berufen, obwohl Jesus uns kennt. Gott hat dich selber zu seinem Botschafter gemacht. Gott hat dich berufen. Gott hat uns mit Jesus am Kreuz versöhnt. Wir haben Frieden mit Gott. Wir sind Botschafter, die Gottes Botschaft der Versöhnung predigen, leben und weitergeben sollen. Und wir können als Botschafter Gottes am besten wirken, wenn wir in guten Beziehungen leben. Wir brauchen gute Beziehungen, damit Gottes Botschaft auch wirklich ankommt. Wie ein Botschafter eines Staates, der auch gute Beziehungen pflegen muss zu den Regierungen des Landes, in denen er ist, damit er manches sagen kann, damit er manches durchbringen kann, so ist es auch für uns wichtig, in guten Beziehungen, guten Verhältnissen zu leben. Und dann auch, wie so ein Botschafter auch zwischen den Zeilen lesen können. Sensibel sein für mein Gegenüber. Wie hört er mich? Wie versteht er mich? Wie kann ich ihm das Evangelium sagen? Dem einen müssen wir ganz klar sagen, dass es so, wie er lebt, nicht geht. Da müssen wir mit klaren Anweisungen kommen und sagen, dass er umkehren muss. Und beim anderen, da reicht es, wenn wir einfach nur das leben, was wir glauben. Da braucht es vielleicht manchmal gar kein Wort. Und der andere sieht in unserem Tun und wie wir uns verhalten, Jesus selbst. Eines ist aber absolut sicher, Gott handelt durch dich. Gott spricht durch dich, wirkt auch durch dich. Ja, und das schöne Gott wirkt sogar trotz uns. Und dann lesen wir, denn Gott ermahnt durch uns. Ermahnen ist jetzt bei mir nicht sonderlich ein positiv besetzter Begriff, sondern ich sehe dann immer den erhobenen Zeigefinger. Aber Paulus will eigentlich was ganz anderes sagen. Paulus verwendet dieses griechische Wort, das auch bitten, trösten, mahnen, aber eben halt auch ermahnen bedeuten kann. Und es handelt sich um ein Ermahnen, das eher eine Bitte im Sinne eines einladenden Zuspruches ist. Paulus schreibt über die Versöhnung, die Gott möglich macht. Würde da ein erhobener Zeigefinger denn eigentlich passen? Nein, das ist mehr eine Bitte. Mehr so ein dringliches Flehen, was Nachdrückliches. Und es ist immer auch ein Hinweis, dieses Ermahnen, dieses Mahnen, dass es Gott noch gibt. Allein wenn wir sagen, hey, Gott gibt's noch, ist das auch so eine Ermahnung beim anderen, weil es ihm zeigt, dass Gott da ist. Es gibt so viele Menschen, die schon vergessen haben, dass sie vergessen haben, dass es Gott gibt. Und wie sollen Menschen mit Gott in Berührung kommen, wenn sie ihn vergessen haben? Und das sind wir als Botschafter nicht nur Ermahner, sondern auch Mahner und Aufrüttler. Mahner, die Menschen sagen, dass es Gott noch gibt und dass Gott eine Relevanz für ihr Leben hat. Wir sind eben Botschafter, die mit unserem ganzen Reden und Tun auf Gott hinweisen. Da braucht es auch manchmal ganz schön Mut, wenn wir dem anderen sagen, dass er Jesus nachfolgen soll, dass er Jesus braucht, um gerettet zu werden. Da braucht es Mut, diese Wahrheit auszusprechen, die auch auszuhalten gegen all das, was uns dann entgegenweht. Eine Wahrheit, die vielleicht gar nicht so gern gehört wird, weil es ans Eingemachte geht. Weil der andere da nicht mehr so weiterleben kann vielleicht, wie es gemacht hat. Ich glaube, wir alle kennen es sehr genau, wie es ist, wenn man die Wahrheit zu hören bekommt, die einem so gar nicht passt. Da gehen wir vielleicht auch manchmal erst auf Abwehrhaltung und doch merken wir mit der Zeit, dass wir froh sind, dass uns jemand die Wahrheit gesagt hat. Ein Freund, der mir die Wahrheit sagt, ist was Wunderbares, wo ich sagen kann, jawohl, der sagt mir auch, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Er sagt es mir in Liebe, das ist doch das Wichtige. Und gerade als Botschafter sind wir die, die den anderen in Liebe sagen können, dass sie Jesus brauchen und dass Jesus eine Relevanz für ihr Leben hat. Die Wahrheit über das Evangelium reden und tun. Wenn so ein Botschafter was redet oder mit einem anderen Staat was vereinbart, dann hat es eine Wirkung. Ein Botschafter spricht für sein Land und all das, was dann vereinbart wird, hat eine rechtliche Wirkung für das Land, in dem er ist und das Land, aus dem er kommt. Und so heißt es jetzt hier auch, so bitten wir nun an Christi statt. Jesus hat um Menschen gerungen, zur Nachfolge aufgerufen. Und jetzt haben wir diese Aufgabe, anstelle von Jesus um Menschen um uns herum zu ringen. Interessant ist doch, dass nach dem Ermahnen nun diese Bitte folgt, dieses Ringen. Und Paulus führt uns vor Augen, dass Gottes Angebot der Versöhnung überhaupt nichts Zwanghaftes sein will. Wer von uns in einer Partnerschaft lebt, der kennt diese Situation. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war das natürlich ziemlich aufregend, Schmetterlinge im Bauch. Und ich spürte, jawohl, die ist es. Wenn sie ums Eck kam, ging der Herzschlag hoch und irgendwann kam dann der entscheidende Moment, als ich gefragt habe, willst du mit mir gehen, willst du mit mir zusammen sein? Eine einfache Frage, die aber alles verändert. Und obwohl eine Frage da drin steckt, ist es doch eigentlich ein Wunsch, eine sehnliche Bitte. Geh mit mir, sei mit mir zusammen. Was wäre passiert, wenn ich zu meiner Frau gegangen wäre und gesagt hätte, du gehst jetzt mit mir, du bist mit mir zusammen? Ich glaube, da wäre schneller vorbei gewesen, als es angefangen hätte. Sondern es geht um diese Frage, um dieses Ringen um den anderen. Dieses Ringen, das dem anderen auch noch eine Freiheit lässt, aus ganzem Herzen Ja zu sagen und nicht in die Ecke gedrängt zu sein. So auch die Bitte, dieses Ringen, das Angebot der Versöhnung anzunehmen. Und wir bitten in Jesu Namen als seine Botschafter. Unsere Bitte ist ein ehrliches Fragen und kein Reden, das meinem Gegenüber jeden Entscheidungsspielraum nimmt, sondern ihm diesen Raum auch lässt und trotzdem deutlich ihm sagt, komm zu Jesus. Gott will keine zwanghaften Beziehungen. Er will eine Beziehung, die von ganzem Herzen kommt. Und wir können als Botschafter Christi von ganzem Herzen diese Bitte äußern, weil wir ja selber schon die Versöhnung erlebt haben, die Gott bewirkt hat. Wir geben das weiter, was wir leben, was wir glauben. Und wir bitten ja um nichts, was wir nicht wirklich jetzt selber erlebt hätten. Wir kommen in Jesu Namen und sind seine Botschafter. Botschafter, die ein wahrhaftiges Beispiel dafür sein wollen, was Versöhnung mit Gott bedeutet. Durch uns wird erlebbar, was Versöhnung bewirkt. Unsere Aufgabe ist es, Versöhnung zu leben, damit unsere Bitte auch glaubhaft ist. Hätte meine Frau Ja gesagt, wenn sie sich nicht sicher gewesen wäre, dass ich wirklich in sie verliebt bin? Hätte sie Ja gesagt, wenn sie gemerkt hätte, dass ich ihr nur was vormache? Ich glaube nicht. So auch, wenn wir an Christi statt bitten. Gerade dann auch ein Leben leben, das jedem zeigt, was bedeutet, versöhnt mit Gott zu sein. Wo der andere uns abspürt, dass es uns wichtig ist, dass es unser Leben verändert, dass es unser Leben prägt, dass wir mit Gott versöhnt sind. Und dann dieser Ruf, lasst euch versöhnen mit Gott. Es geht eben nicht nur darum, dass wir ein Leben leben, das versöhnt ist mit Gott, sondern dass wir unsere Freunde, unsere Familie, andere Menschen um uns herum auf diese Versöhnung hinweisen. Wir brauchen diese Versöhnung mit Gott, damit unser Leben eine neue Qualität bekommt. Wie kann denn unser Leben gelingen, wenn wir unversöhnt sind mit Gott? Ein Leben, das unversöhnt mit Gott lebt, das führt in eine Verbitterung, führt unser Leben raus aus unserer Berufung. Und Gott leidet an dieser Trennung, wenn wir unversöhnt mit ihm sind. Aber er sieht auch, dass diese Versöhnung nicht von uns heraus gelingen kann. Wir von uns bekommen aus uns heraus keine Versöhnung hin. Und Gott schickt deshalb seinen besten Mann, er kommt selbst. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Gott steht nicht irgendwie unterm Kreuz und schaut zu als unbeteiligter Dritte, sondern Gott ist mittendrin, Gott geht selbst ans Kreuz, gibt seinen Sohn ans Kreuz, vollzieht selbst, was es braucht, damit Versöhnung möglich ist. Gott macht es selbst für uns. Nichts von all dem, mit dem wir die Beziehung zu Gott aufkündigen, mit Füßen treten, rechnet er uns an. Nichts davon bleibt nach Karfreitag an uns hängen. Gott versöhnt die Welt und mit sich vor allem. Jesus, der selber auch nie einen Gedanken an Sünde verschwendet hat, der muss plötzlich ans Kreuz für uns. Er muss auf sich nehmen, was eigentlich Sünde zur Folge hat. Er muss erleiden, was nach Gottes Ordnung uns treffen müsste. Wir sind fein raus, weil Gott selbst alles für uns getan hat. Weil er alles getan hat, was diese Versöhnung benötigt. Und Paulus formuliert diesen Vers im Griechischen in einer Vergangenheitsform, die einen unabgeschlossenen Prozess beschreibt. Aber nicht, weil Gott noch nicht fertig ist mit dieser Versöhnung. Nein, sondern diese Versöhnung vollendet sich, wenn wir anfangen, Leben mit Jesus, mit Gott zu leben. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann vollzieht sich die Versöhnung. Und dann wird dieser unabgeschlossene Prozess plötzlich abgeschlossen, ein für alle Mal. Dann erleben wir, was in Kreuz und Auferstehung getan wurde. Dann erleben wir die neue Qualität, versöhnt mit Gott zu leben. Und dann ist alles abgeschlossen. Dann ist Versöhnung wirklich wirksam und vollzogen. Und dann bist du plötzlich mittendrin in dem Kreuzesgeschehen. Da stehst du dann auch nicht unterm Kreuz als unbeteiligter Dritter. Nein, wir sind dann mittendrin, weil Gott mit uns dann anfängt, eine neue Geschichte zu schreiben. Eine neue Geschichte, die am Kreuz beginnt. Und plötzlich wird deine Lebensgeschichte neu geschrieben, weil du versöhnt bist mit Gott. Deine Lebensgeschichte, deine Berufung hat dann einen neuen Anfang. Lebe diese Berufung, Botschafter zu sein. Und manchmal merken wir gar nicht, was so in uns steckt und wo wir vielleicht unsere Berufung haben. Vielleicht wie bei diesem Bugatti 57S Atalante. Gehen wir zurück zu der Geschichte. Die Neffen und Nichten haben dieses Auto von Harold Carl gefunden und sie holten einen Autoexperten. Und was dabei herauskam, das übertraf alle Erwartungen. Denn der Autoexperte sagte, von diesem Typ sind nur 17 Autos weltweit gebaut worden. Dieses Auto hat einen Wert von 3,4 Millionen Euro. Kann mir die Gesichter dieser Neffen und Nichten vorstellen, als sie diese Nachricht gehört haben. Und vielleicht wollte Harold Carr gar nicht, dass dieses Auto überhaupt fährt, sondern dass das Auto da ist, um das Leben seiner Neffen und Nichten zu verändern. Er wollte vielleicht gar nicht, dass das Auto von A nach B fährt, sondern er wollte, dass dieses Auto das Leben von allen Neffen und Nichten absichert, sorglos macht, was das Geld angeht. Und ich glaube, genauso wie diese Überraschung in dieser Garage, ist auch manchmal die Überraschung, wie Gott uns beruft und wozu er uns beruft. Manchmal ist es so ganz anders, als wir denken oder erwarten. Als ich Jura studiert habe und jemand hätte gesagt, du wirst einmal Pfarrer, den hätte ich für verrückt erklärt. Aber es ist genau das, dass Gott uns in eine Berufung führt, dahin, wo es wir vielleicht gar nicht für möglich halten, aber schon immer hin wollten. Eines ist aber ganz sicher, Gottes Berufung führt dazu, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen Jesus nachfolgen. Und mein Wunsch und absoluter Traum ist es, dass wir als Botschafter Christi diese Welt verändern. Aber es ist nicht nur mein Wunsch, es ist vor allem Gottes Wunsch, dass wir Menschen für ihn gewinnen. Dass wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen, damit sie Jesus erleben. Damit sie erleben, dass sie von Gott geliebt sind, damit sie Versöhnung mit Gott erleben. Aber auch, damit sie mit sich und mit anderen versöhnt leben. Und damit sie merken, Jesus ist für mich gestorben, damit ich gerettet bin. Was passiert, wenn du deine Berufung konsequent lebst? Und alle, die jetzt zuschauen, auch. Alle Christen weltweit wirklich konsequent ihre Berufung leben. Ich glaube, es ist ganz sicher, Menschen werden Jesus kennenlernen. Menschen werden Jesus lieben lernen. Sie werden erkennen, wer Jesus wirklich ist. Lass diesen Wunsch Gottes in deinem Alltag doch Wirklichkeit werden. Und bleib nicht in deiner Garage zurück, sondern lebe deine Berufung mit ganzer Kraft, die in dir steckt. Bring das auf die Straße, was in dir steckt. Bleib nicht zurück in deiner Garage und sag, ich kann das nicht, sondern hör auf Gottes Berufung und bet vielleicht auch drum, dass er dir die Menschen zeigt, zu denen er dich senden will. Und dann geh einfach los oder im Bild zu sprechen. Drück einfach auf die Tube, fahr einfach los, gib Gas. Amen.